Nun lese ich uns einige Verse wieder aus dem 6. Kapitel. Wir sind ja bei dem Hauptabschnitt vom 6. Kapitel an, die Heiligung durch die Vereinigung mit Christus in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Da lese ich uns heute die Verse 11 bis 13 und ich denke, dass ich den 10. Vers nochmal mitlese unter dem Thema Leben, ein Leben in der Abkehr von Sünde. Das ist ja etwas, was der natürliche Mensch überhaupt nicht versteht, weil das nicht geht. Aber für ein Kind Gottes geht das. Durch Jesus Christus geht das. Denn was er, Jesus, gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben zu einem Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Also auch ihr. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christo Jesu, unserem Herrn. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, ihr Gehorsam zu leisten in seinen Lüsten. Auch begebet nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern begebt euch selbst Gott, als die aus den Toten lebendig sind, und eure Glieder gebt Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Wenn wir dieses Wort Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die nie den Heiligen Geist empfangen haben, lesen, dann ist das eine Provokation. Eine Provokation. Sie sagen, das geht nicht. Ich muss leben, wie ich bin. Ich bin von Natur aus so, das ist nun mal mein Naturell und es muss immer so bleiben. Das kann ich nicht ändern. Der andere hat ein anderes Naturell und er muss immer so bleiben. Der eine ist stur, der andere ist bockig, der eine braust immer gerne auf. Es muss alles so bleiben. Ich bin nun mal so, wie ich bin, sagen ja viele Menschen. Du musst mich so nehmen, wie ich bin. Aber Kinder Gottes, die den Heiligen Geist empfangen haben, wissen, das ist ein Wort der Realität, die durch Jesus Christus entstanden ist, nicht mehr so leben zu müssen, wie man zuvor gelebt hat. Ich gebe gerne wiederholt dieses Beispiel aus meinem Leben, gerade am Anfang des Glaubens, und zwar nach der Zeit, nicht erst da, wo ich anfing, die Schrift zu lesen und zu beten. Das hat mich noch nicht in das Geheimnis des Glaubens hineingeführt. Erst an dem Tag, wo wirklich ich eine neue Kreatur wurde, durch den Empfang des Heiligen Geistes. Da, wo ich wusste, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Der Herr hat mich angenommen. Er macht alles neu. Und da fing eine Verwandlung an. Und diese Verwandlung konnte ich selber nicht kontrollieren. Aber andere merkten plötzlich etwas, was vorher da war und nachher nicht da war. Und wer kann sowas zuerst merken als die Verwandtschaft, die Familie, die einen am besten kennt? Denn darin hat man am längsten gelebt. Von klein auf kennt man genau, was der Wolfgang für einer ist. Wie der immer reagiert. In bestimmten Situationen, wie er sich verhält. Und es wird nie anders. Immer dasselbe, immer dasselbe. Ähnlich wie dann die Mutter sagt, ich habe es ja doch schon 10-mal gesagt, mach's immer dasselbe. Dein Naturell kommt immer wieder durch. Und dann kam eines Tages eben gerade meine Mutter zu uns, nachdem Jesus Raum gewonnen hatte in uns und wir sehr lange miteinander nun sprachen und ich davon zeugte, was neu geworden ist in mir. Und wir nur wenig Schlaf hatten in dieser Nacht und am Morgen uns wieder trafen und ich sie herzlich freundlich begrüßte und wir miteinander frühstückten und sie guckte mich immer nur an und ich wusste nicht, was will sie denn? Und sie sagte dann einfach, warum bist du jetzt nicht mehr mufflig? Du warst immer mufflig, wenn du nicht genügend geschlafen hast und morgens war deine schlechteste Stunde. Und ich konnte mich zurückentsinnen, tatsächlich. Auch zu manchem Geburtstag, wo mir liebe Freunde gratulieren wollten, habe ich sie schroff abgewiesen, weil es morgens war. Da durfte mich keiner anreden, wenn er nicht mit meinem Naturell zu tun haben wollte. Und ich habe das als ein Signal empfunden und sagte, danke, Herr. Danke, Herr, dass ich nicht mehr so sein muss, wie ich war. Und genau das ist das, was der Apostel Paulus hier jetzt deutlich macht. Vereint mit Christus in seinem Tod und vereint in seiner Auferstehung, macht einen anderen Menschen aus uns. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt jetzt Gott in Christus Jesus. Lasst die Sünde nicht mehr herrschen in euren Gliedern. Leistet ihr nicht mehr Gehorsam? Wir wissen, der Apostel Paulus sprach auch von sich und spricht dann, und wir lesen es ja noch, als ein Mensch, der versuchte, das Gesetz zu erfüllen. Er wollte das Gute tun. Er wollte nicht der Sünde dienen und er klagte sehr laut, dass er immer wieder hineinfällt. Und er macht genau das Gegenteil von dem Guten. Und er schrie fast, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Ich bin ein elender Mensch. Und hier nun heißt es, lass das Böse nicht mehr zu. Ja, könnten wir sagen, das wollen wir ja auch nicht. Aber kann man denn das? Ja. Mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden, Gabe des Heiligen Geistes neuen Lebens, will das in uns bewirken, den Sieg Jesu offenbar machen. Dieses Mitgekreuzigtsein und Mitauferstandensein soll sich also nun nicht nur im Geist, sondern praktisch erzeigen. Es gibt manchmal Bilder in der Zeitung, sei es im Blick auf das Abnehmen oder Schönheitsreparaturen im Gesicht, da steht dann immer vorher und nachher. Ja, dann gibt es so Bildvergleiche, vorher und nachher. Genau das soll im Geistlichen auch sein. Vorher soll nicht sein wie nachher. Nachher soll anders sein als vorher. Also praktisch soll es sich erzeigen. Was vor der Hingabe an Jesus Christus unser Leben prägte, uns Not bereitete und auch anderen. Das müssen wir ja auch immer wieder erkennen. Wir haben ja nicht nur ein bestimmtes Gepräge, sondern andere leiden unter diesem Gepräge. Wir haben so viel Schuld anderen gegenüber aufgeladen durch unsere Arten und Weisen. Das können wir gar nicht zählen. Und das Gepräge, was wir sogar vielleicht als Gewinn achteten, soll nun bewusst nicht mehr zugelassen werden. Manch einer sagt ja, wenn einer so mit Ellbogen durch die Welt geht, oh, der ist ja gut dran und der ist ja geistig auf der Höhe und der versteht die Sache. Aber dass er dabei andere schubst und drängt und schmeißt, das registriert man nicht. Man achtet das als Gewinn, wenn man sich durchsetzen kann. Und das, was wir als Gewinn achteten, soll nicht mehr zugelassen werden, sondern das, was Jesus Christus ist und in uns wirkt. Paulus schrieb das auch von seiner Person, wie er diesen Wechsel empfunden hat und wie er ihn auch bei sich beobachtet hat, diesen Wechsel. Im Philipperbrief Kapitel 3, Philipper 3, da schreibt er dann in Vers 7, was mir Gewinn war. Also er stellte sich ja eine Lebensform, auch eine religiöse Lebensform vor, die gut war, die er sogar, wie das meistens ja auch ist, zum Maßstab für andere erhob. Was ich für gut halte, das muss gelten. Das kann man schon im Frauengespräch merken, wenn es um Waschpulver geht, dann preist einer genau das besondere Waschpulver, womit man zurechtkommt, und der andere sagt, ich nehme aber das, naja, das ist aber weniger wert. Das, was ich erfahren habe, das ist richtig. Also das möchte man gleich als Maßstab für alle hinstellen, ja? Was mir Gewinn war, was ich für richtig hielt, das habe ich um Christi willen jetzt für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi. Also nicht das, was ich erkannt habe, was Jesus erkannt hat, seine Erkenntnis. Meines Herrn, sagt er, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet und achte es für Kot. Dreck steht manchmal in anderen Übersetzungen, auf dass ich Christum gewinne. Ich möchte diesen Wechsel erleben. Und ich möchte in ihm erfunden werden, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, das, was ich für gut empfinde, die dann aus dem Ansporn durch das Gesetz geschieht, sondern die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christum, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Dieses Wesen will ich haben, dieses neue Wesen, diese neue Art. Ich möchte in ihm so erfunden werden, dass ich nicht mich selbst verwirkliche, sondern dass Jesus sich verwirklichen kann. Und das ist ein ganz anderes Wesen. Und das soll ja zum Tragen kommen in dieser Welt. Wir kennen ja diese Aussage Jesu, die er zu seinen Jüngern machte. Die Welt soll erkennen können daran, wie ihr miteinander lebt, dass ich der Herr bin. Sie soll erkennen, dass ihr zu mir gehört, an der Auswirkung eures Lebens. Das bedeutet, ein Leben, was ihr selber nicht machen könnt. Was ihr nicht machen könnt. Es soll etwas anderes sichtbar werden, nämlich was Gott nur machen kann, damit die Verbindlichkeit mit Christus offenbar wird. Und so wie Jesus Christus um der Sünde willen, haben wir auch gelesen, einmal gestorben ist, und danach, das müssen wir kurz so innerlich denken, nie mehr der Sünde in irgendeiner Weise verpflichtet war, dass er nochmal ein Opfer hätte geben müssen dafür. Nie mehr musste er in irgendeiner Weise das nochmal tun, was er getan hat. So sollen auch wir als Kinder Gottes nur noch in der Freiheit für Gott leben. Die Verpflichtung zur Sünde im Leben des wiedergeborenen Menschen hat aufgehört. Das heißt nicht, dass wir leider nicht oftmals doch in Sünde fallen. Aber die Verpflichtung, sie zu tun, ist nicht mehr vorhanden. Wenn wir doch sündigen, dann aus Unachtsamkeit, weil wir nicht verbindlich genug im Herrn lebten. Aber wir sind nicht verpflichtet, es tun zu müssen. So wie Jesus Christus auch nicht mehr nochmal der Sünde gegenüber verpflichtet ist, für sie sterben zu müssen. Durch den Geist des himmlischen Vaters ist die Vollmacht zum Gott wohlgefälligen Handeln gegeben. Darum haltet euch dafür. Dieses Wort beinhaltet ja auch etwas, was ich gleich noch ein wenig erklären werde. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde abgestorben seid. Abgestorben. Lebt jetzt Gott. Ihr braucht euch mit diesem nicht zu befassen. Es soll euch nicht mehr gängeln, so können wir sagen. Haltet euch dafür. Das bedeutet in zweifacher Weise Folgendes, dass wir ja zu jeder Zeit fest an den Sieg Jesu glauben über Hölle, Tod und Teufel. über alle Dinge, die uns von Gott trennen wollten und auch getrennt haben. Darüber hat Jesus Christus für alles den Sieg errungen. Das sollen wir jeden Tag von morgens bis abends, von abends bis morgen und von morgen wieder zum Abend nie vergessen und uns darauf berufen. Haltet euch dafür. Ich habe Sieg. Selbst wenn das Chaos vor unseren Augen sich ausbreitet, sollen wir sagen, ich habe Sieg. Ich habe Sieg. Wir sollen nie zur Ehre des Herrn in den Irrtum verfallen, Niederlagen einstecken zu müssen. Nein, Kinder Gottes berufen sich auf den Sieg Jesu. Über dem persönlichen Leben, da wo ich angefochten bin, darf ich den Sieg Jesu in Anspruch nehmen, darf ins Gebet gehen und sagen, danke Herr, dass du auch jetzt für diese Sünde, für diese Anfechtung für mich am Kreuz gestorben bist. Ich muss sie nicht tun. Und auch im Blick auf das Böse, was uns umgibt. Ich höre manchmal von den Glaubensgeschwistern, und ich muss ihnen ja auch recht geben, dass die Einflüsse der Weltumstände stark auf ihr Gemüt drücken. Die Katastrophen, von denen man täglich hört, das Unrecht, was täglich geschieht, die Kinder, die täglich missbraucht werden, die Eltern, die ihre Aufsichtspflicht versäumen, die Scheidungen der Ehen und vieles andere mehr, das macht einen ja so negativ traurig. Das drückt ja aufs Gemüt. Aber auch da heißt es, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, lebt Gott in Christo. Ihr habt den Sieg, ihr müsst euch nicht niederdrücken lassen durch die Dinge der Zeit. Die sind besiegt durch Gottes Hand, auch wenn wir das noch nicht sehen. Aber der Weg des Glaubens soll ein anderer sein. Wider allen Augenschein sollen wir den Sieg Jesu proklamieren und erfahren und praktisch zeigen können. Und das andere, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, bedeutet, dass wir ja während der Erdenzeit noch in den Gegensätzen leben zwischen irdisch und himmlisch, zwischen Fleisch und Geist, Sünde und Heiligung im Guten, zwischen der Vergänglichkeit und der Ewigkeit. Wir leben in einem Spannungsverhältnis als Christen auf dieser Erde. Wir tragen einen Körper der Vergänglichkeit mit uns herum, aber inwendig haben wir die Ewigkeit. Wir sehen viele Dinge um uns herum, die vergehen. Wir hörten jetzt von dem Ableben von Schwester Fitsch. Ihr Leib ist abgelegt, das ist die Vergänglichkeit. Aber ihr Geist, ihre Seele ist aufgenommen in die Herrlichkeit. Da leben zwei Komponenten, die nicht zusammenpassen, für eine Weile miteinander. Und darum haltet euch dafür, dass ihr der Vergänglichkeitskomponente gestorben seid. Ihr seid jetzt Kinder Gottes und angebunden an das Ewige. Das Vergängliche muss untertan sein, soll uns gesagt werden. Wir haben ja oft so viel Schwierigkeiten mit uns selbst. Und da gilt es einfach, den Sieg Jesu in Anspruch zu nehmen und sich daran zu erinnern, ein Ewigkeitsmensch zu sein. Auch als mit Christus von dem Tod auferstandener Mensch, vom Heiligen Geist erfülltes Gotteskind, tragen wir trotzdem noch den Leib der Sünde, den Leib der Anfechtbarkeit, den Leib, der ja verführt worden ist, den Leib der Vergänglichkeit mit uns. Den Leib, um des Willen Jesus Christus ja den Kreuzestod erdulden musste und auch leiblich wieder auferstanden ist. Viele Theologen leugnen das ja. Sie sagen, Jesus ist nicht leiblich auferstanden, er ist nur geistlich auferstanden. Nein, er ist leiblich auferstanden, um den Sieg auch über den Leib, das Vergängliche zu proklamieren. Wir tragen noch diesen von der Sünde geprägten Leib mit uns herum. Er soll uns aber nicht im Auftrag Jesu hindern. In der Welt ist, und das schreibt auch der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, da ist diese Lust des Körpers, die Lust der Augen und der Ohren, überhaupt des Fleisches vorhanden. Wir sind ständig davon umgeben, von diesen Lüsten. Und diese Lüste greifen auch die Kinder Gottes ständig an. Sie sollen mit in dieselben Lüste wieder gezogen werden. 1. Johannes 2, Vers 15, 16. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Nämlich alles, was zum irdischen, vergänglichen, ja zur Sünde hin tendiert. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust, das hoffärtige Leben, das ist nicht vom Vater, das ist von der Welt. Aber es ist da von der Welt, es umgibt uns pausenlos, pausenlos. Aber Kinder Gottes sollen nun diese gesegnete Scheidung in sich zulassen, dass obwohl sie mit der Lust der Welt umgeben sind, sich nicht mehr der Lust der Welt angleichen müssen, dem Sog nicht mehr verfallen müssen, sondern innerlich befreit sein dürfen, um Jesus Christus hier zu dienen, im Zeugnis des praktischen Lebens, im Zeugnis mit dem Wort. Wir sehen ja, dass die Versuchung und die Verführung auch über den Leib, alles was damit zusammenhängt, der Verstand, das Gefühl, geschehen ist im Paradies. Eva, sie sah zunächst an diesen Baum, diese Frucht, sah schön aus und empfand schon, als ob sie beinahe die Frucht schon gegessen hätte beim Ansehen, dass es gut wäre, davon zu essen. Lieblich sah sie aus. Und dann kommt noch was hinzu. Und dann wird man auch klug dadurch. Das sind alles die vergänglichen Emotionen, die hier bleiben. Über die hat der Satan hier Eingang gefunden in den Menschen und hat dadurch seine Seele, sein Vertrauen zu dem lebendigen Gott gestört und entfremdet. Und Adam, warum nahm er denn das, was Eva ihm gab? Ja, warum lässt sich heutzutage der Adam gerne verführen? Viele Männer werden durch ihre Frauen verführt. Sie leiten nicht die Frauen, sondern sie werden geleitet. Sie schauen die Frau an, wie schön sie ist. Sie spüren die Emotion und dann sind sie ihr erlegen. Das spielt auch die Rolle, das ist auch wieder der Leib. Das ist auch wieder der Leib, das sind wieder die Augen. Das sind die verführerischen Elemente, die der Satan nutzt. Und man kommt nicht zum Leben aus Gott, für Gott. Dieser Leib ist immer noch also der äußere Begleiter, so soll uns gesagt werden, durch die Zeit. Wir können ihn nicht ignorieren, wir können nicht tun, als ob wir schon Geister wären. Wir tragen dieses mit herum. Wir brauchen es. Aber, wie sagt die Schrift, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Lebt Gott in Christo. Ihr müsst jetzt durch den Sieg Jesu nicht mehr dem verführten Leibe gehorchen zur Sünde hin, zum Bösen hin. Lasst kein neues Regierungsrecht über euch ausrufen. Jesus Christus hat das Anrecht ein für allemal, das der Teufel auf uns hatte, gebrochen. Ein für allemal. Er hat es gebrochen, damit wir dem Guten nachfolgen können. Ich lese mal dort aus dem 12. Kapitel schon mal zwei Verse und aus dem 16. vom Römerbrief. Da findet ja auch die Aufforderung statt, hasset das Arge, hanget dem Guten an. Ja, ich meine, wenn es nur ein philosophisches Wort wäre, ach, was hat man alles früher von den Philosophen gelesen? Dann sagt man, schön gesagt. Aber kann man es tun? Dabei wird man provoziert und schon ist man auf 1000. Ja? Dann wäre es doch nur ein philosophisches Wort. Hier ist es aber kein philosophisches Wort, sondern ein Wort der Anweisung Gottes. Es ist möglich. Hast das Arge weg, hängt dem Guten an. Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Ja, das ist auch ein Wort. Und wie oft meistert uns tatsächlich das Böse? Da tritt uns jemand mit Worten auf die Füße und wir werden unruhig. Und wir schlagen zurück. Wir praktizieren nicht das Wort, aber wir können es praktizieren. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das heißt, mit dem neuen Wesen. Mit dem neuen Wesen aus Christus. Feindesliebe ist genau das, dass ich mit dem Guten, mit dem Neuen, das Böse des Feindes überwinde. Ich gehe nicht auf seine Feindschaft ein. Ich lasse mich durch seine Feindschaft nicht provozieren, sondern ich darf überwinden mit Christus, so wie er mich überwunden hat und er für mich gebetet hat, obwohl ich ihn geschlagen habe. Meine Sünde schlug ihn ans Kreuz und er betete für mich, Vater, vergib ihm. Er weiß nicht, was er tut. Das heißt, das Böse mit Gutem überwinden können. Und in Kapitel 16, Vers 19 steht das auch mal im letzten Kapitel hier des Römerbriefes. Denn euer Gehorsam ist bei jedermann kund geworden, darum freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten und einfältig zum Bösen. Also auch hier wieder dieser Wechsel. Vorher war es genau umgekehrt. Da waren wir weise zum Bösen, bewusst oder unbewusst. Wir taten immer das Falsche. Wir taten das Ich-Bezogene und wir taten das, was gegen Gott stritt, weil wir es nicht anders konnten. Wir konnten uns nicht bemühen, es besser zu machen. Aber jetzt ist es anders durch den Geist Gottes, das mitgekreuzigt sein und mitauferstanden sein. Jetzt dürfen wir weise sein zum Guten und einfältig oder wir könnten sagen fast verschlossen zum Bösen. Das neue Leben in der Heiligung ist also die fortwährende Erinnerung und Bestätigung, dass der Mensch durch Jesu Blut frei geworden ist, von jeder Verpflichtung der Sünde dienen zu müssen, obwohl er noch hier im Leib lebt. Das neue geistliche Leben wird zunehmend erfahrbar, praktisch erfahrbar, wenn wir unsere totale Loslösung vom Bösen durch Jesus Christus im Glauben und den erneuten Scheinangriffen des Satans entfliehen. Wenn wir also zum einen diese totale Lösung akzeptieren vom Bösen und erkennen und den Scheinangriffen des Satans einfach Nein, danke entgegensetzen. Jakobus, der ja zunächst auch, ich will nicht gerade sagen, ein Spötter war, aber der Jesus nicht vollnahm und mit den anderen seinen Geschwistern zu Jesus sagte, na ja, wenn du schon offenbar werden willst, dann geh doch rauf nach Jerusalem und nicht so heimlich, dann sag doch, wer du bist. Ja, sie lästerten ein Stück weit. Er wurde aber gläubig an den Messias, an Jesus, an seinen, wir würden sagen, Halbbruder, könnten wir nach dem Leib sagen. Und er machte jetzt eine Erfahrung, dass durch das Mitgestorbensein und Mitauferstandensein etwas geschieht, was vorher nie geschehen ist. Und gibt es weiter hier in Jakobus 4, Vers 7 und sagt, seid nun Gott untertänig. Und dann kommt ein gewaltiges Wort, was wir gar nicht praktisch vorher so erkennen konnten. Widersteht dem Teufel. Also selbst die Philosophen oder Künstler oder Schriftsteller, ich habe das mal von Goethe auch gelesen, die haben bekannt, diese Geister sind stärker als wir. Die sind stärker. Und er sagte da in einem Buch, Goethe, wir müssen versuchen, ein gutes Verhältnis mit den Dämonen zu haben, dass sie uns nicht gängeln. Sie sind stärker als wir. Und jetzt heißt es hier plötzlich, widersteht dem Teufel. Mit anderen Worten, ihr seid jetzt stärker als er, obwohl er stärker ist als der natürliche Mensch. Aber durch Jesus Christus seid ihr jetzt stärker als er, denn wenn ihr ihm widersteht, und das könnt ihr, dann rauscht er ab, der flieht. Das ist gewaltig, das ist das neue Leben. Das neue Leben besitzt eine Vollmacht in Jesus Christus, dass der Teufel die Beine in die Hand nehmen muss und abhauen muss. Ja, ich sag das mal so ein bisschen profan, dass wir das besser verstehen. Dann steht aber auch zugleich, diese Vollmacht ist euch gegeben, naht euch zu Gott durch die neue Kreatur. Gott weist euch nicht mehr ab, dann naht er sich zu euch. Denn das, was sich da dann naht, das gefällt ihm, das gehört zu ihm, das ist sein Geist, das ist sein Leben, was er in Christus gegeben hat. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Es sind nur kleine Sätze, aber mit so tiefem Inhalt und großer Kraft, dass wir nur staunen können. Aber das ist durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist in uns geschehen. Also lasst die Sünde nicht herrschen, haben wir gelesen. Lasst sie nicht herrschen. Als Kinder Gottes sollen wir in diesem Bewusstsein leben und bleiben, wovon wir durch Jesu Blut gereinigt worden sind und gerettet worden sind, wovon wir erlöst worden sind, dass wir denselben Dingen nicht mehr erliegen müssen. Interessant ist ja auch, in der Seelsorge kommt das ja immer wieder zum Tragen, man weiß es aus dem eigenen Leben. Nachdem wir gläubig geworden sind und werden angegriffen, auch aus der Finsternis, werden wir immer versucht an denselben Punkten, die der Teufel zuvor gehabt hat. Genau dort kommt er, um uns wieder einzuladen. In seltensten Fällen sucht er ganz neue Punkte, die es bei uns noch nicht gab. Meistens genau an den Punkten, die er schon mal hatte, wo er uns bereits gegängelt hat, da kommt er dann wieder. Wenn jemand okkult belastet war, Karten gelegt hat vielleicht und ist jetzt nicht treu beim Herrn, dann steht plötzlich eine Kartenlegerin vor der Tür und will wieder die Karten legen. Alles schon da gewesen, alles erlebt. Ja? Wir sollen uns erinnern, wovon wir erlöst worden sind und dass wir diesen Dingen nicht mehr dienen brauchen. Einige Beispiele für Sünde, die uns nicht mehr regieren muss, gibt der Herr Jesus Matthäus 15 zum Beispiel. Er sagt hier, aus dem Herzen kommen arge Gedanken. Das sind die Dinge, die den natürlichen Menschen unterschiedlichem Schwerpunkt beschäftigen, bewegen und eben gegen Gott aufbringen. Und das muss nicht mehr sein. Gedanken des Mordes, des Ehebruchs, der Hurerei, der Dieberei, falsches Zeugnis, kommt alles aus dem schlechten Herzen, ja? Lästerung gegen den Nächsten, gegen die Obrigkeiten, gegen Gott. Das sind die Stücke, die den Menschen verunreinigen, sagt der Herr. Das macht den Menschen in Wahrheit kaputt. Und das sind die Dinge, für die Jesus auch gestorben und wieder auferstanden ist, denen wir nicht mehr dienen müssen. Das gehört zu dem alten Menschen. Oder denken wir an 2. Timotheus 3, wo der Apostel Paulus so einiges aufzählen darf, gerade im Blick auf Menschen, die ja nicht sich bekehren, und da wird es ja immer ärger, bis unter dem Antichristen, wo alles drunter und drüber geht. Denn er schreibt hier an Timotheus, das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen werden. Und dann werden die Wesenszüge des Menschen, der nicht unter der Führung Gottes lebt, beschrieben und offenbar. Da heißt es zum Beispiel, die Menschen werden viel von sich halten. Sie sind also solche, die immer gerne im Mittelpunkt stehen wollen. Geizig werden sie sein, ruhmredig, hofffertig. In einer anderen Übersetzung heißt es geldgierig, prahlerisch, hochmütig. Ungehorsam üben sie gegen die Eltern, gegen die Obrigkeiten. Sie sind undankbar, sie sind gottlos, sie sind lieblos. Sie können sich nicht versöhnen mit dem Nächsten. Sie sind zuchtlos, sie sind wild und dem Guten sind sie feind. Das sind also Aufzählungen, die zu dem alten natürlichen Menschen gehören, denen aber ein Kind Gottes nicht mehr verpflichtet ist. Da wird noch weiter gesagt, der Geist des Verrates ist in ihnen. Sie sind unbedacht, sie sind aufgeblasen. Sie lieben mehr das zeitliche Leben. Darin gehen sie auf als das Göttliche. Also all diese Eigenschaften, die uns ja zu einem gewissen Teil sehr stark begleitet haben, sollen jetzt nicht mehr über uns herrschen dürfen. Wir brauchen ihnen kein Recht mehr einzuräumen. Obwohl wir als Kinder Gottes auf der Erde noch in diesen zweierlei Welten leben oder mit ihnen konfrontiert werden, mit dem Zeitlichen und mit dem Ewigen, ist doch die Kraft der Auferstehung Jesu immer stärker als das Zeitliche oder die Anfechtung zur Sünde. Die Kraft der Auferstehung. Paulus schreibt es auch von sich selbst und sagt, das will ich mehr kennenlernen. Ich will die Kraft der Auferstehung Jesu kennenlernen. Die ist nämlich mächtiger als alles, was uns von Gott wegführen will. Das soll ein Trost sein, das soll eine Aufforderung sein, das einzunehmen, tiefer kennenzulernen, sich darin zu freuen und dadurch natürlich auch ein Segen für andere zu werden. Ich werde ja kein Segen damit, indem ich nur feststelle, was der andere falsch macht. Aber ich werde ein Segen, wenn ich durch die Kraft Jesu ihn liebevoll begleite und ihm auch, wo es möglich ist, im eigenen Leben oder auch durch die Schrift einen guten Weg aufzeige. Da braucht man gar nicht mehr über die Fehler zu reden. Die sind dann nämlich plötzlich gegenstandslos. Man kann immer nur in eine Richtung gehen. Wenn ich in diese falsche Richtung gehe und jemand nimmt mich an die Hand und führt mich dahin, dann bleibt die falsche sowieso hinter mir. Das ist der Geist Gottes, durch den wir wirksam sein sollen in dieser Welt, in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde. Begebet eure Glieder, die vorher der Sünde gedient haben, das heißt also dem Leib, nicht mehr zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern jetzt zu Waffen der Gerechtigkeit. Der ganze Mensch darf jetzt eingesetzt werden für das Werk des Herrn. Ich freue mich, wenn ich jetzt auch im Epheserbrief lese, dass Gott das sogar nicht nur in der heilen Welt, Oase der Gemeinde, sucht, sondern im praktischen Alltag. Da, wo wir stehen, mitten in der Welt, wir haben einen gottlosen Chef. Ich wünsche natürlich, dass alle möglichen Gläubigen Chef gehabt haben oder haben, aber wir haben einen gottlosen Chef vielleicht. Und genau da soll das funktionieren können, weil in Epheser 6 steht 5 und weitere, ihr Dienstbaren, seid gehorsam euren Herren, euren leiblichen Herren, also den Dienstherren, mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens, so wie vor Christus, nicht mit Dienst allein vor Augen, als ob ihr den Menschen gefallen wollt, sondern als die Knechte Christi, dass ihr solchen Willen Gottes tut von Herzen mit gutem Willen. Lasst euch dünken oder denkt daran, dass ihr dem Herrn dient und nicht den Menschen, Was ist das für eine neue Freiheit durch Christus? Am Arbeitsplatz nicht dem Menschen zu dienen, sondern Gott zu dienen, wo ich stehe. Das bezieht also unseren ganzen Alltag mit ein. Das ist diese neue Freiheit, die wir bejahen und erkennen sollen. Und dann heißt es nämlich hier in Vers 13b haben wir gelesen, ja, begebt euch selbst, euren ganzen Menschen in Gottes Hand. Begebt euch willig in seine Hand. Als die, die da auferstanden sind aus den Toten. Auferstanden sind aus den Toten. Das heißt doch also, Gott hat einen Anspruch erworben auf unser gesamtes Leben. Nicht nur auf unser Denken, nicht nur auf unser Glauben, sondern auf unser Dasein, auf unser ganzes Hiersein. Von morgens bis abends, von abends bis morgens. Darum steht an anderer Stelle alles, was ihr tut, mit Worten und Werken. Tut in dem Namen des Herrn Jesus. Klammert nichts aus. Das ist so ein rundum Erneuerung, rundum Fürsorge Gottes für uns. Wir brauchen nicht ein Lebensgebiet alleine zu bewältigen. In allem will er und kann er und muss er dabei sein. Es geht also nicht mehr nur um das Inwendige des Menschen, sondern es geht auch um das Äußere. Der Leib und das, was er mit am Guten, am Gott Wohlgefälligen tun soll, soll von Gott bewegt werden. Er soll eingesetzt werden für die Sache des Herrn. Wir müssen also uns stets und ständig daran erinnern lassen, zu wem wir gehören und wozu wir berufen sind. Wenn wir Jesus Christus ehren und seinen Sieg über Sünde, Tod und Hölle ständig hochhalten, werden wir mit Leib und Seele und Geist Friedensboten in dieser Welt sein, Werkzeuge in Gottes Hand, durch die sich Gütigkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit ohne Zwang und ohne Druck ausbreiten. In der Welt geht es ja umgekehrt. Gerechtigkeit wird durchgeboxt. Ich verklage den anderen, damit ich Recht kriege. Der hat Unrecht. Nein, ohne Druck. Ohne Druck, ohne Zwang werden wir dann Zeugen von Gerechtigkeit und Wahrheit. In Epheser 5, Vers 9 und 10 wird von dieser wunderbaren Frucht ja gesprochen. Ich komme da zum Schluss. Da heißt es, wandelt wie die Kinder des Lichtes, das heißt in dem neuen Leben. Und die Frucht des Geistes, die sich dann erzeigt, ist Gütigkeit, ist Gerechtigkeit, ist Wahrheit. Und prüft, was Gott gefällt, das ist alles dann möglich. Wir können wissen, was Gott gefällt. Und nicht nur wissen, wir können es sogar tun, was ihm gefällt. Das neue Leben soll sich zeigen und will mit ganzer Entschiedenheit eingenommen werden. Und wo das der Sünde gestorben sein praktisch bejaht wird und somit der äußere Mensch mit seinen irdischen Zielen zurücktreten muss, entsteht die neue Einheit des Lebens auch unter den Gläubigen. Es tut einem ja manchmal weh, diese Klageworte auch der Christen, die dann immer sagen, ach, wir müssen eins sein. Ja, warum sind wir eigentlich nicht eins? Wir müssen Liebe üben. Ja, warum geht denn das eigentlich nicht? Das geht nur deswegen nicht, weil wir nicht diese Einheit mit Christus bewahren. Würden wir sie bewahren in Christus, ist die Einheit der Gläubigen automatisch vorhanden. Es geht gar nicht anders. Aber weil wir oftmals unser eigenes Leben zurückbehalten, sind wir unfähig, mit dem anderen eins im Geist zu werden. Aber wo unser Leben auf dem Altar liegt, dann geschieht das, In Apostelgeschichte 4, Vers 32 genau das. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner sprach mehr von dem Seinen. Alle scharten sich nur noch um Christus. Und an dieser Stelle pulsiert spürbar das neue Leben des Geistes und äußert sich dann in Liebe, in Freude, in Friede, Geduld, in Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Besonnenheit oder Keuschheit. Mit Christus gestorben sein heißt also der Sünde gestorben sein. Mit Christus leben heißt für Gott leben. Das ist uns zugesagt, das dürfen wir einnehmen und das dürfen wir dann auch sichtbar werden lassen vor der Welt, damit andere ermutigt werden, auch zu Christus zu kommen. Soweit zu diesen Versen, die uns helfen sollen auf dem Weg des Lebens durch die Zeit.